So, herzlich willkommen zum neuen Pile of Joy Podcast. Ich bin SZ und dabei habe ich den wunderbaren Tiberion. Hallo Tibi.
Hallo, guten Tag.
Sehr schön. Wir wollen euch jetzt zum Jahresende mal noch unsere favorisierten Geheimtipps, die wir dieses Jahr für uns entdeckt haben, präsentieren. Dafür haben wir euch beide drei Spiele mitgebracht und wir finden, die sind was ganz Besonderes und die sollte man sich unbedingt mal ansehen, beziehungsweise jetzt erstmal anhören. Und zuerst, Tibi, könntest du mir ja mal zuflüstern, was du so für dich entdeckt hast dieses Jahr?
Ja, das mache ich gerne. Nur noch mal kurz als kleiner Disclaimer. Es gibt hier einen Unterschied zwischen meiner Game of the Year-Liste und der Geheimtippliste, weil die Geheimtippliste ist, das sind Spiele, die sehr weit oben in meiner Game of the Year-Liste sind, von denen ich aber glaube oder zumindest auch weiß innerhalb meiner Steam-Bibliothek und Freundesbibliothek, dass sie niemand kennt oder niemand gespielt hat. Ne? Es gibt Spiele, die ich sehr gern empfehlen würde, aber die sind einfach sehr bekannt. Die brauche ich niemandem empfehlen.
Wie willst du etwa sagen, den Geheimtipp Silksong brauchst du niemandem mehr empfehlen?
Zum Beispiel.
Das ist ja unerwartet.
Zum Beispiel, ja. Auf dieser Liste sind keine bekannten Spiele, würde ich behaupten, ja. Deswegen geht es hier tatsächlich um wirkliche Geheimtipps, ja. Das sind Spiele, von denen hat man eventuell mal gehört, aber die sind tatsächlich untergegangen. Und das ist halt sehr schade. Und deswegen wollen wir die hier natürlich nochmal empfehlen. Genau.
Wunderbar.
Um da direkt mal den Übergang zu meinem ersten Spiel zu machen. Also, ich habe mir das Spiel, glaube ich, Anfang des Jahres geholt und habe es aber nicht gespielt bis, ich glaube, Mitte Oktober. Das Spiel heißt Many Nights a Whisper. Super kurz. Ich glaube, ich habe es in 1 bis 2 Stunden durchgespielt. Und ich habe es mir gekauft aufgrund des Trailers, weil man sieht, wie eine Person mit einer Schleuder Feuerbälle in eine Schale reinschießt. Also ich dachte, oh, das wird ein ziemlich cooles Geschicklichkeitsspiel. Ja, habe ich natürlich direkt Bock drauf. Wurde es auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das Ding hat nämlich eine sehr tiefgründige Story.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Und zwar bist du da ein Träumer, eine Träumerin. Du bist einfach ein Charakter, der auserwählt wurde. Und du darfst quasi Träume erfüllen. Ja, es kommen in diesem Spiel jeden Abend Anwohner, Anwohnerinnen dieser Stadt oder dieses Dorfes zu einem Schrein und flüstern quasi durch eine Mauer einen Wunsch, den sie gerne erfüllt haben möchten. Und legen quasi die lassen sich alle einen langen Zopf wachsen, ja, und legen den mit durch die Mauer. Schon ganz absurd. Und du hast dann die Entscheidung, möchte ich diesen Wunsch erfüllen, ja, dann schneidest du quasi diesen Zopf ab oder möchtest du den nicht erfüllen, ja. Du kannst quasi entscheiden, wie diese Welt werden soll.
Kann man sagen, was für Wünsche das sind oder wäre das schon zu viel Spoiler an der Stelle?
Das sind, ich würde sagen, philosophische Fragen, ja. Da werden zum Beispiel Wünsche gestellt, wie da möchte eine Person, dass Gender keine Rolle mehr spielt in der Welt, oh, ja. Da möchte eine Person, dass ihre Tochter kein Leid mehr erfahren kann, ja. Da möchte eine Person, dass ihr Schwarm sich in sie verliebt, ja. Es gibt aber auch Wünsche, da möchte eine kleine junge Frau eine rosane Katze haben, ja. Also es gibt wirklich eine ganz große Auswahl an Wünschen, die dargestellt wird. Und du bist ein bisschen dazu gezwungen, diese Wünsche auch zu erfüllen, weil, und jetzt kommt der große Clou in der Sache, du hast ungefähr 5 bis 6 Tage Zeit, dann kommt dieses große Ritual. Ja, du musst ja quasi diese Schleuder und musst Feuerbälle in diese Feuerschalen schießen. Und in 5 bis 6 Tagen musst du mit einem Schuss in eine riesige Feuerschale treffen, die mehrere Kilometer weit weg ist. Und um das zu schaffen, musst du deine Schleuder upgraden, ja. Oh. Und die wird aber nur geupgradet, indem die Mentorin, die du hast, diese Zöpfe, die du jede Nacht abschneidest, in diese Schleuder verwebt, ja. Die wird dadurch stärker. Das heißt, du kannst nicht jede Nacht sagen, nö, mache ich nicht, sondern du musst auch ein bisschen was auswählen, auch wenn du vielleicht ein bisschen dagegen bist. Genau, und dann hast du eben 5 bis 6 Tage Zeit, diesen Schuss zu üben. Ja. Und ja, ich sag mal so, am Ende gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieses Spiel endet. Ja, entweder du triffst diesen Schuss oder nicht. Das Spiel endet danach, ja, du hast keine zweite Chance. Wenn du diesen Schuss triffst, dann gehen quasi alle Wünsche in Erfüllung, die du gewährt hast. Ja, das heißt, du kannst so ein bisschen entscheiden, wie möchte ich die Welt verändern. Denn sobald du diesen Schuss triffst, dieses Ritual beendet wird, endet auch das Spiel. Ja, das heißt, du weißt jetzt nicht unbedingt, wie sich die Welt verändert, du siehst das nicht. Aber im Endeffekt ist das Spiel so ein bisschen, ja, die werden philosophische Fragen gestellt und du kannst dir überlegen, hey, welche Welt hätte ich gerne? Ne? Weil wenn du jetzt tatsächlich in der Wirklichkeit die Möglichkeit hättest, diese Wünsche zu gewähren, würdest du das machen oder würdest du sagen, oh nee, in so einer Welt möchte ich nicht leben?
Mhm. Ja? Kommt wahrscheinlich ganz auf die Wünsche an, ne?
Total.
Die gestellt werden. Absolut, aber, ja. Aber lass mich mal raten, du hast es natürlich getroffen, oder?
Ich habe es nicht getroffen, nein.
Nein.
Ja, ja, absolut. Ja, ich habe wirklich lange geübt und dann saß ich da und habe geschossen, ja. Und dann habe ich nicht getroffen und ich dachte mir, ja, gut. Ich habe es ein zweites Mal versucht, ja. Ich habe ein zweites Mal auch nicht getroffen. Also,
what?
Und ich habe dann aber auch für mich entschieden, gut, das ist das Ende dieses Spiels, ja. So soll die Welt wohl nicht sein, ja. Und habe das damit für mich beendet. Aber es ist ein unfassbar tolles Spiel. Es mixt so ein bisschen Geschicklichkeit mit philosophischen Fragen, die man sich stellen kann. Ne? Man denkt so ein bisschen darüber nach. Also ist fantastisch. Genau, und es ist, muss ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, von dem spanischen Entwicklerteam, Deconstruct Team, die haben schon, ich sag mal, die legen einen Wert auf so narrative Spiele, ja, die haben The Cosmic Wheel of Sisterhood gemacht, ich glaube, da bist du eine Hexe, die einen Tarotkarten-Shop betreibt, die haben The Red Strings Club gemacht, das ist so ein
Point-and-Click-Adventure,
ne, also die haben tatsächlich Ahnung von narrativen Spielen. Und das merkt man da. Ich finde, das wird sehr gut eingearbeitet in dieses Spiel. Und deswegen, falls man Lust auf wirklich eine sehr kurze Erfahrung hat, das kostet aktuell 3 €, sich ein bisschen überlegen, wie man die Welt haben möchte. Ja, man hat ein bisschen Einfluss darauf in der digitalen Welt. Ja. Dann kann ich das sehr empfehlen.
Überlegen, wie man die Welt haben will, um es dann aber nicht zu schaffen, umzusetzen, ja, um halt dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden.
Ja, exakt, genau so ist das. Ne?
Aber an mich hast du es auf jeden Fall jetzt schon verkauft, denn ich weiß ja, wenn du es nicht geschafft hast, ist es nicht schlimm, wenn ich es auch nicht schaffe, weil dann ist es offensichtlich unmöglich.
Dann ist es unmöglich. Das ist sehr nett. Ja. Ja, es ist, ja, wie soll ich sagen? Es ist am Ende, ja, es ist ein Coinflip, sagt man ja auch, ne? Es ist, du hast eine 50-50 Chance, ob du das schaffst. Und ich glaube, das Spiel, was du mir empfehlen möchtest, das hat so ein bisschen auch was mit Coinflips zu tun. Kann das sein?
Oh ja, denn Tibi, ich muss da auch direkt was beichten. Ich habe ein Problem mit Spielsucht. Ja. Ich weiß nicht, dieses Genre Gambling, Roguelikes, ich weiß nicht, es hat es mir komplett angetan. Deswegen möchte ich nämlich jetzt hier dir gerne auch mal ins Herz legen, Cloverpit zu spielen. Was ist Cloverpit? Wir wachen auf in einer Gefängniszelle. In dieser Gefängniszelle befindet sich ein Geldautomat, in dem wir Geld einzahlen sollen.
Natürlich.
Und dort befindet sich so ein Spielautomat, hier so eine Slotmaschine, so ein einarmiger Bandit, ne, wie man da so sagt. Und eine Stimme ertönt und sagt, hier, zahl deine Schulden ab, du hast 3 Runden Zeit. Auf geht's. Let's go gambling.
Ist wie im echten Leben eigentlich auch. Ja.
Es ist wie das echte Leben.
Ja.
Und diese Zelle ist schon auch ganz, ganz spannend gestaltet. Ne? Wir reden hier von so einem Low-Poly-Look, so ein bisschen auf PlayStation 1-Optik gemacht. Mhm. Ne? Und ne, da steht so eine schäbige alte Toilette drin. Dann sehen wir da so einen Verkaufsstand irgendwie mit so komischen Glücksbringern und eben diese Maschine. Und wir haben so ein paar Münzen in der Hand und ja, wir sollen da halt unsere Schulden abbezahlen. Das heißt, wir schmeißen da einfach mal Münzen rein und versuchen da dann Diamanten, Schatzkisten oder Kirschen in einem bestimmten Muster zu bekommen. Und ja, jeder weiß, Gambling, die Chancen stehen schlecht. Man verliert da sein Geld, ja. Also, das ist nicht wirklich realistisch, da zu gewinnen. Aber da kommt jetzt dann natürlich der typische Roguelike-Clou. Wir können da durch Glücksbringer diese Maschine auch so ein bisschen beeinflussen. Denn das Spiel, ne, die Entwickler sagen selbst, sie wären das Demonic Lovechild of Balatro und Buckshot Roulette.
Ja, das klingt fantastisch. Das klingt schon nach was, was man spielen möchte eigentlich.
Also Balatro ist natürlich alles andere als ein Geheimtipp. Das hat natürlich irgendwie jeder gespielt. Und hier ist das halt auch so. Ne? Wir können die Wahrscheinlichkeiten beeinflussen, dass da bestimmte Symbole kommen. Wir können die Wertigkeit bestimmter Symbole beeinflussen, dass die halt eben, dass dann die relativ häufig vorkommenden Kirschen und Zitronen, dass die dann plötzlich das wertvollste Symbol auf diesem Automaten sind. Und da gibt es dann super viele Synergien, die man rausfinden kann. Und gleichzeitig in diesem sehr beklemmenden Setting, dass man einfach in dieser Zelle eingesperrt ist und man sieht da so einen Kasten, da ist dann ein Schlüssel drin und irgendwann, wenn man es weit genug geschafft hat, dann sagt die Stimme, alles klar, du kriegst jetzt den Schlüssel. Und das hat mich natürlich direkt gepackt, weil ich wollte wissen, okay, kann ich hier wirklich aus diesem Raum raus? Was passiert dann? Und das hat mich einfach so getrieben, dieses Spiel immer wieder zu spielen. Jedes Run verkackt, egal, nächster Run. Und gleichzeitig diese Gefühle, die das auch immer in mir auslöst. Ich weiß nicht, warum ich so empfänglich für Glücksspiel da bin. Es ist irgendwie alles Gute am Glücksspiel, ohne die Armut.
Oh ja, 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 fair. Es ist einfach nur pures Dopamin.
Genau, ne, weil ja. Wenn man natürlich es nicht schafft, ne, dann öffnet sich die Grube, also dann öffnet sich der Boden deiner Gefängniszelle und du fällst in die Clover Pit. Ja. Und ne, dann ist der Run vorbei und weiter geht's. Was ich ganz cool finde, ne, die Developer haben so eine Notiz in ihren Pressematerialien, da sagen sie Folgendes. Clover Pit is not a slot machine simulator. Our slot machine is designed to be broken and ultimately overcome. If you're looking for a real gambling experience, please look elsewhere. Or better yet, don't look at all. We don't really like gambling. That's what the game is about. Und das finde ich halt auch irgendwie sehr charmant, denn das passt sehr gut zu meiner Erfahrung aus dem Las Vegas Urlaub, als wir da im Casino waren. Das macht keinen, also wirklichen Spaß. Es ist so, es fühlt sich ganz schäbig an in so einem Casino und wie diese Spiele dort. Und irgendwie ist es dann nett, dass man Videospiele haben kann, die dann aber irgendwie den Spaß daraus extrahieren, ohne eben diese negativen Aspekte, die es hat. Das irgendwie kitzelt das bei mir so einen ganz bestimmten Nerv. Ich spiele ja jede Menge von diesem Kram. Zuletzt jetzt Luck Be a Landlord, super viel gespielt. Direkt eine andere Slot-Machine, so ein bisschen mehr Deckbuilding aber noch drin und so. Und was da die Entwickler Panic Arcade hier, aus Italien übrigens kommen die, was die da irgendwie gemacht haben, das hat mich ganz doll fasziniert. Und ich finde, dieses Spiel hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Kostet irgendwie einen Zehner.
Oh ja.
Und ich habe das jetzt irgendwie in 60 Stunden auf 100% gespielt. Ich finde, das muss man gar nicht machen. Ne? Also das ist jetzt vielleicht, hat vielleicht nicht die Abwechslung, die ein Balatro hat oder so. Aber mal die beiden Enden zu erreichen, das kann ich echt empfehlen.
Also meinst du, man kann da einfach einmal durchspielen und dann reicht das, ja? Also
ja, ich würde vielleicht sagen, vielleicht sollte man es versuchen, zweimal durchzuspielen. Denn es gibt da noch so ein, ja, so eine Art geheimes Ende. Ich möchte da nicht zu viel verraten. Es hat auf jeden Fall, der Teufel hat da seine Finger im Spiel.
Oha.
Und da kann ich schon empfehlen, das mal zu machen, weil das ist schon ein sehr cooles Erlebnis. Und da kann ich es wirklich jedem nur ans Herz legen, der sich so ein bisschen auch für dieses Roguelike und vielleicht auch für Balatro begeistern kann, da mal reinzuschauen.
Ich muss bei diesem Roguelike-Genre oder generell bei diesem Glücksspiel, ja, Casino-Roguelike-Genre immer wieder daran denken, was ich an Videospielen so geil finde. Ja, du kannst einfach nur puren Spaß haben, ohne negative Konsequenzen dabei mitzunehmen. Ja, also gut. Wenn ich jetzt nur noch am PC sitze und nur noch Videospiele spiele, was durchaus mal passieren könnte. Ja.
Was?
Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das noch nie passiert ist, ja. Aber ne, dieses einfach dieser digitale Spaß ohne diese Echtweltkonsequenzen, ja. Wenn wir jetzt über diese Casino-Roguelike sprechen, dann ist das natürlich fantastisch. Ja, du kannst immer wieder anfangen, du musst kein echtes Geld zahlen, ja. Und hast da einfach eine gute Zeit. Ist natürlich traumhaft.
Ja, aber sag mal, Tibi, so Spielsucht und so, Wie war es denn? Gibt es in der Familie Finch vielleicht auch derart Probleme oder hast du da anderes rausgefunden?
Die Familie Finch hat ganz andere Probleme, kann ich jetzt sagen. Die, man weiß nicht so richtig, ob die verflucht sind oder ob die sich das alles nur einreden. Ne? Das weiß man bis zum Ende nicht wirklich. Aber das ist eine sehr gute Überleitung, vielen Dank. ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, warum auch immer, ja, What Remains of Edith Finch gespielt. Das ist ein Spiel, was man immer mal wieder hört. Ja,
den Namen habe ich so oft gehört.
Ne? Exakt. Wenn es um narrative Spiele geht, hörst du das immer wieder, dieses Spiel. Ja, ich hab noch mal nachgeguckt, weil ich es nicht glauben wollte. Das Spiel kam raus, ich glaube 2017, ja. Und ich habe das dieses Jahr auch im Oktober gespielt. Und ich, also, was soll ich sagen, das hat mich komplett umgehauen. Wir hatten ja immer mal so ein bisschen überlegt, ne, weil wir dieses Projekt hier schon länger machen wollten. Was für Spiele möchten wir, über welche Spiele möchten wir da reden? Und als ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich es mir direkt notiert. Das war
krass.
Das war quasi, ich wusste direkt, okay, das muss ich erwähnen, ja. Weil ich habe auch in meiner Steam-Freundesliste mal wieder geguckt, ja. Die sich über die Jahre einfach ein bisschen, da haben sich so ein paar Personen angesammelt. Und ja, was soll ich sagen? Es haben halt 2 Leute auf der Wunschliste und 3 haben es gespielt von 150 Leuten. Ja,
Wahnsinn. Ungefähr.
Das ist für mich ein Geheimtipp, ja. Wenn ich denke, okay, das ist eine 10 von 10 für mich, aber es kennt niemand.
Das Lustige ist, man kennt es ja schon. Also der Name, der ist mir sowas von ein Begriff.
Ja,
und ich weiß so, das ist doch hier so einer der, ja, das Wort ist immer so negativ behaftet, aber einer dieser Walking Simulators, oder? Und wo man halt so Sachen macht, ne?
Ja, genau. Das trifft sehr gut, ne? Es ist quasi dieser klassische Walking Sim und du hast aber Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt, ne? Das trifft sehr gut. Die Entwickler, Giant Sparrow, die haben davor auch was anderes gemacht, Unfinished Swan. Auch recht bekannt, ja, das ist so ein, ich glaube, du fängst an mit einem komplett weißen digitalen Bild und du hast dann, glaube ich, die Möglichkeit, einfach schwarze Kugeln zu werfen und dann deckst du dadurch die Umwelt auf.
Oha.
Und das ist recht spannend und ich, What Remains of Edith Finch kam, glaube ich, danach und was sie da gemacht haben,
Es ist übrigens genau andersrum.
Oh, echt?
Es kam zuerst
Edith
Finch und dann 3 Jahre später an Finch. Ich habe es mir gerade mal hier nebenbei aufgemacht. Ach so,
okay. Ist vielleicht, ja, das, weil an Finch Swan habe ich nämlich gespielt. Und
es liegt in meiner Bibliothek ungespielt.
Ja, sehr gut. Kann ich dir empfehlen. Ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Also, um nochmal auf What Remains of Edith Finch zurückzukommen. Es ist ein Walking Sim. Ne? Du spielst quasi Edith Finch, wie der Name des Spiels auch sagt. Und du betrittst im Endeffekt das alte Familienhaus, ja, aus dem du vor Jahren mit deiner Mutter geflohen bist, weil die Familie Finch entweder verflucht ist oder sich das in alles nur einredet. Ja, weil jedes Mitglied dieser Familie ist auf eine sehr ganz erstaunliche Art und Weise verstorben. Ja, und was du in diesem Spiel tust, ist, jede individuelle Geschichte dieser Familienmitglieder nochmal nachzuerzählen, beziehungsweise in der First Person nachzuerleben. Ja, das heißt, du gehst in dieses, du möchtest quasi so ein bisschen die alte Familiengeschichte herausfinden, ja, was mit den Familienmitgliedern passiert ist. Ja, dann gehst du in dieses Haus, was so ein bisschen ganz, ganz seltsam aufgebaut ist. Es dürfte in Realität nicht existieren, weil es sind Räume auf Räume gestapelt und es steht ganz schief. Ne? Es ist so ein bisschen wie das wandelnde Schloss. Ja? Es sieht so ein bisschen aus, wenn du von außen drauf guckst. Genau, und dann gehst du in dieses Haus und hast da die Möglichkeit eben in jedem Raum, ne, jeder Raum gehört zu einer Person, und du interagierst damit einfach, ja, du guckst dir quasi ein Buch an oder ein Bild und dann springst du quasi in diese Geschichte hinein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich dachte dann direkt daran, dass gerade Spiele wie zum Beispiel It Takes Two oder Split Fiction, ich glaube, die haben sich hier so ein bisschen daran bedient, was die Art und Weise der Erzählung angeht, ja, weil du hast da quasi diese Main-Story und dann hast du diese Side-Quests, in die du gehst. Das ist super spannend, das ist super kreativ gemacht auch, ne, also du hast da ganz unterschiedliche Gameplay-Elemente, um mal ganz kurz anzuschneiden, was man manchmal macht, ne, du hast, ne, wenn zum Beispiel ein Charakter von irgendwo weit oben runtergefallen ist, zum Beispiel, ja, dann bist du da zum Beispiel eine Katze, die über Äste springt, ja, und einen Vogel verfolgt, ja, bis diese Katze dann irgendwann in den Tod stürzt, zum Beispiel. Ja, also du hast dann noch eine andere Geschichte von einem kleinen Jungen, ja, und du machst nichts außer schaukeln, ja, du versuchst quasi zu schaukeln und um den klassischen Überschlag zu schaffen, ja, den man früher als Kind immer versucht hat, ja, du hast so oft geschaukelt, bis du oben einmal den Looping schaffst, ja, und wenn du den schaffst, ja, dann fliegst du eben danach einmal über die Klippe, ja, Achtung, kleiner Spoiler, aber sowas passiert da halt, ne, also manchmal bist du auch in einer Fantasy-Welt und spielst irgendwie eine ganz seltsame Fantasy-Kreatur, ja, also es ist nicht alles so, du spielst nicht exakt den genauen, die exakte Erzählung, sondern es ist alles so ein bisschen metaphorisch, ja, das ist alles so sehr schön verpackt. Und ja, im Grunde machst du nichts anderes, ne, du versuchst die Familiengeschichte herauszufinden und möchtest wissen, warum die Mutter damals mit dir geflohen ist, ja, weil die Mutter hat gesagt, nee, die Familie ist verflucht, wir müssen hier raus, so, weil die haben alle zusammen in diesem großen Haus gelebt und, genau, was man in diesem Spiel einfach macht, ist wirklich die Geschichte der Familie näher kennenzulernen und das macht dieses Spiel unheimlich gut, also, ich habe ja schon länger keinen Walking Sim mehr gespielt. Ja, das klingt auch immer so ein bisschen abwertend. Ne? Man läuft nur rum.
Ja, das ist eigentlich kein gutes Wort. Ne?
Ja, weil genau.
Man läuft ja nicht nur. Exakt. Wenn ich Walking Simulator mache, dann gehe ich auf mein Laufband.
Es ist so.
Man entdeckt ja Dinge. Ja? Also man schaut sich an, wo bin ich hier, was ist die Umgebung in diesem Haus, was ist da an den Wänden. Da verrät ja auch ganz viel etwas über die Geschichte, was man eben ja mit seinen Augen entdeckt. Und natürlich läuft man dafür durch ein Haus. Genau. Vielleicht ist es jetzt kein Hardcore-Geschicklichkeitsspiel, wo man mit super anspruchsvoller Steuerung jetzt 728 Gegner besiegen muss. Aber es ist halt eine ganz andere Art der Erfahrung.
Genau, ne? Genau. Ich merke bei diesen Spielen immer wieder, ne, es gibt so eine Genre von Spiel, bei denen merke ich immer wieder, also wenn ich ihn durchgespielt habe, merke ich zum einen, was ich am digitalen Medium, ja, am digitalen Spielmedium so cool finde, ja, dieses interaktive Geschichten erzählen und Edith Finch ist quasi die interaktive Geschichte, ja, du erlebst eine Geschichte und kannst damit interagieren, das ist wirklich fantastisch gemacht, und ich bekomme immer wieder Lust, selbst Videospiele zu machen. Ja, weil du, ne, du, es ist wunder, also es ist wunderschön, es hat einen tollen Soundtrack, es hat clevere Ideen, wie man mit der Umwelt interagiert, ne, so kleine Gameplay-Ideen, die nicht übertrieben sind, aber in sich gut, super funktionieren, ja. Und diese Geschichte einfach wundervoll erzählen können. Und, das ist einfach, also wirklich, ne, das ist, wie gesagt, ein Spiel, was man immer mal wieder hört, aber ich kann es also unbedingt empfehlen.
Ich finde das so spannend bei dir. Man kennt dich ja vor allem, dass du auch, ne, gameplaymäßig anspruchsvolle Spiele spielst, wo es vor allem um das Geschick am Controller oder an der Tastatur irgendwie geht. Und jetzt hast du schon das zweite, quasi narrativ super interessante Spiel uns hier vorgestellt. Und das ist halt auch so cool, ne? Auch, ne, wie vielseitig du da auch bist und ja, was du da so auch einfach ausgräbst und findest. Ne? Das ist schon einfach ziemlich cool.
Ich freue mich jedes Mal wieder über diese kleinen Perlen, weil ja, ne, diese, ja, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt über Fodian Games reden, ja, über Getting Over It, ich liebe diese Spiele, ja, weil die sind so ein bisschen eine andere Herausforderung für, ne, Geschick und Gameplay. Und die machen mir auch unheimlich viel Spaß. Aber ne, solche Spiele wie Edith Finch, die bleiben hängen bei mir. Das sind so, die erzählen eine unglaublich coole Geschichte, die haben unglaublich coole Gameplay-Ideen. Das sind so Gesamtpakete von Videospielen, die ich einfach toll finde. Ja? Und deswegen freue ich mich jedes Mal über diese kleinen Geheimtipps.
Da möchte ich noch sagen, der Publisher davon ist ja Annapurna Interactive. Da kann man auch einfach mal auf die Steam-Seite von gehen, von diesem Publisher. Da kann man fast schon würfeln und irgendein Spiel rausgreifen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man da was sehr Besonderes und Interessantes findet.
Es ist so, ne? Wenn ich hier mal durchklicke, da sind sehr, sehr viel Also sehr, sehr viele schöne Spiele dabei. Ja, zuletzt Wonderstop habe ich noch nicht gespielt, aber ist das Spiel vom Stanley Parable und Beginner's Guide Entwickler. Mhm. Cocoon.
Ja. Und spiel Lorelei und the Laser Eyes weiter.
Ja, ich bin dabei. Ja, bin dabei. Auch ein sehr tolles Spiel. Ja, Stray, fantastisches Spiel. Aber du hast recht, ja, da kann man würfeln und es ist ein Banger dabei. Ja, toller Publisher. Genau. So, jetzt, wo wir bei tollen Spielen sind. Ja, und gerade, wo ich auch vorhin gesagt habe, tolle Videospiele. Es gibt diese Art von Videospiel, die dieses, wie soll ich sagen, die diese Meta-Ebene erreicht.
Oh,
ja. Ja, die diese Meta-Ebene von Videospielen erreicht. Die bei mir immer, also da sitze ich mit offenem Mund da und denke mir, ja, gib mir alles von diesem Spiel. Ja. Und ich glaube zu wissen, dass sich auf deiner Liste genau so ein Spiel befindet.
Da hast du natürlich absolut recht. Das muss ich dir natürlich diesmal gar nicht empfehlen, denn du hast es auch gespielt. Und zwar ist die Rede von dem wunderbaren Spiel Tormentor. Das klingt schon ganz schön blutrünstig, aber so als Name. Und was ist das für ein Spiel? Man muss sich so vorstellen, wir schreiben so das Jahr, sagen wir mal 1977. Wir haben zu Weihnachten, sitzen wir in unserem Kinderzimmer und wir haben eine Spielekonsole geschenkt bekommen, nämlich das Limbo-System. Mhm. Es ist dunkel draußen, es ist ein bisschen so winterliches Wetter und wir spielen unser neues Spiel. Wir spielen dieses Spiel, plötzlich wir verlieren, plötzlich ein Blitz und Konsole ist ausgegangen. Und dann sind wir plötzlich nicht mehr in diesem Videospiel, sondern wir sind tatsächlich in unserem Kinderzimmer und haben dort eine zusätzliche Ebene in diesem Spiel, nämlich, dass wir nicht nur das Videospiel auf dem Limbo-System haben, ist übrigens angelehnt an den Atari 2600, also so eine 8-Bit-Konsole wirklich aus dem Jahr 1977, also ziemlich oldschool. Und dann sitzen wir plötzlich aber in dem Kinderzimmer, ne, und was wir so machen, wir nehmen das Modul aus der Konsole raus. Und was macht man, wenn das Modul nicht mehr funktioniert? Man pustet rein.
Natürlich. Hat immer funktioniert.
Ne? Ja. Ist, glaube ich, Kontakte anfeuchten oder so, ne? damit das wieder leitet. Ne? Ich glaube, das ist eigentlich das Geheimnis an der Geschichte. So richtig
gut ist das, glaube ich, gar nicht. Ne? Das Reinpusten, dann funktioniert das dann. Bitte lass mit dieser Illusion.
Und ja, dann steckt man es wieder rein und dann kann man auch weiterspielen. Und das Coole ist, wir wissen eigentlich ja gar nicht, was man in dem Spiel machen soll. Wir sind da so ein kleines Viereck in so einer sehr reduzierten Welt. Wie gesagt, das ist so eine 8-Bit-Optik. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was da los ist. Deswegen schauen wir mal in die Anleitung des Spiels. Die haben wir nämlich auch wieder in unserem Kinderzimmer liegen. Und die kann man dann tatsächlich dort durchblättern. Und dort erfährt man dann erstmal, was das Spielziel ist, wie es funktioniert. Mhm. Und gleichzeitig stellen wir auch weitere Objekte in unserem Kinderzimmer fest, mit denen wir interagieren können. Das ist so eine komische Spelling-Machine. Ne? Also die sagt dann uns so irgendwelche Wörter vor, die wir dann halt buchstabieren müssen. Wir haben da so ein komisches Personenspiel, da wo so ganz verrückt aussehende Leute, die man so hoch und runter abdecken kann. Dann haben wir da so ein Spielzeug mit Tieren und Tierlauten. Und das ist schon alles ganz seltsam. Und im Verlauf des Spiels werden wir feststellen, dass sich ganz viele Rätsel in diesem Spiel verstecken, die sich so ein bisschen ja fast schon wie in so einem klassischen Escape Room Spiel dann verknüpfen, aber mit dieser Welt in diesem Videospiel, in diesem Limbo-System. Und das ist unheimlich faszinierend für mich. A, weil ich diese Meta-Komponente ganz, ganz spannend finde. Ich finde das wahnsinnig interessant, wenn sich ein Videospiel mit Videospielen beschäftigt, weil ich mache das offensichtlich super gerne. Ne? Ich spiele im Jahr, keine Ahnung, ich sag mal so um die 100 verschiedene Spiele, viele davon auch durch. Und irgendwie ist das dann immer für mich ganz toll und gibt mir so eine Art künstlerischen Aspekt irgendwie, wenn da sich so ein Entwicklerstudio hinsetzt und sich sowas überlegt. Dieses hier übrigens kommt von den Croxel Studios. Das ist ein Studio aus Spanien. Also ein weiteres europäisches Spiel hier auf meiner Liste. Und ja, das fasziniert mich sehr. Und natürlich dann noch Rätsel. Ne? Ich liebe so Escape Room-Spiele, so Rätselspiele. Davon habe ich so viele schon gespielt. Und gerade hier Tormentor, das habe ich auch zusammen mit meiner Lebensbereicherin hier gespielt. Das heißt, wir haben dann immer hier zu zweit gesessen und einfach zusammen gerätselt und den Controller immer abgegeben und das einfach gemeinsam erlebt. Und ja, diese Stimmung, die das Ganze hat, natürlich, ne, durch dieses Kinderzimmer-Atmosphäre, dann das düstere Wetter, dann diese mysteriösen Vorkommnisse, das hat auch so eine gewisse Horrorkomponente, muss ich eigentlich sagen, weil das ist sehr beklemmend auch, was da passiert. Und eigentlich fasziniert, ne, weil ich sage immer, oh, Horrorspiele mag ich gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber jetzt habe ich vorhin Cloverpit vorgestellt, was auch so ein bisschen ja eine Art Horrorkomponente hat. Ne. Wir sind da eingesperrt gewesen in dieser Zelle. Hier sind wir in diesem Kinderzimmer bei Nacht. Es passieren mysteriöse Dinge und es gruselt mich da auch schon. Aber es hat mir trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht. Also vielleicht muss ich eigentlich ein bisschen meine Meinung da überdenken, dass Horrorspiele gar nichts für mich sind. Vielleicht ist es nur eine bestimmte Art des Grusels, der mir gut gefällt und vielleicht nicht sowas hier wie ein Silent Hill Survival-Horrorspiel, was jetzt nicht so mein Ding ist. Aber Tormenter auf jeden Fall richtig gut. Aber du hast es ja auch gespielt, Tibi.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte Schwierigkeiten, dieses Spiel nachts zu spielen, weil es durchaus eine beklemmende, da haben wir die Metaperspektive wieder. Du sitzt ja in deinem Raum und guckst auf deinen Bildschirm, ja. In einem sehr dunklen Zimmer, so. Und ich sag mal, es gibt Situationen, ja, da wird dieses Zimmer durchaus auch mal gruselig, ja. Und wenn ich mich hier so umschaue, ja, es war dieselbe Perspektive, ja. Ich saß jetzt nicht vor meiner Konsole, aber ich saß an meinem PC in einem sehr dunklen Zimmer und habe das gespielt. Und ich habe mich auch mal umgesehen, ob hier was passiert. Ja, es war fantastisch, ne? Also es trifft ja wirklich ganz genau das, was du auch gesagt hast. Es ist zwar wirklich sehr reduziert in seiner Optik, aber das Gameplay funktioniert wirklich fantastisch. Dadurch, dass es aber auch diese Dynamik hat zwischen Echtwelt und Ingame, weil ich weiß nicht, ob es nur als Ingame, ne, als reines Pixelspiel funktionieren würde. Ich weiß nicht, ob mir das vielleicht ein bisschen zu wenig wäre, aber gerade in der Mischung mit der Echtweltkomponente in diesem Kinderzimmer ist das eine wirklich fantastische Dynamik.
Ich glaube, nur das Spiel im Spiel selbst, ich glaube, dann würden wir jetzt nicht über dieses Spiel reden.
Exakt, genau.
Die Entwickler haben auf ihrer Seite sogar auch, die haben so diverse kostenlose Spiele. Und ein Spiel, was sie da haben, ist auch quasi so ähnlich wie das Spiel im Spiel. Also, ne, darauf konnten sie wahrscheinlich so ein bisschen aufbauen, nehme ich an. Das habe ich gesehen. Da heißt es, glaube ich, Adventure, was lustig ist, weil das ja hier Tormenter. Das ist ja so ein bisschen wie das Adventure, was einen quält. Finde ich einfach ganz, ganz faszinierend. Ja. Und ich werde auch mit einfach hoffen, dass dieses Studio noch weitere Spiele macht. Die können auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich mir das sofort anschauen werde, weil das haben sie geschafft, weil wer was so Besonderes abliefert, der hat meine Aufmerksamkeit definitiv verdient. Und genau, wir haben jetzt so ein bisschen gruseliges Spiel und ich glaube, was du uns jetzt noch als drittes mitbringst, das ist auch so ein kleines bisschen gruselig, oder?
Also, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ja. Ich habe das Spiel gestern Abend durchgespielt.
Ja, ganz frisch.
Und hab da entschieden, ich muss kurz ausholen. Eigentlich stand Baby Steps auf der Liste. Ja, Baby Steps, wundervolles Spiel, ja. Das einzige Spiel für mich, was das Genre Walking Sim eigentlich verdient hat, ja, weil es ist der Walking Sim einfach. Du simulierst das Laufen in dem Spiel, ja, traumhaftes Spiel, genau, ja, genau, macht super viel Spaß. Aber ich habe Indica gestern Abend durchgespielt und meine Güte, wenn du das Wort Fiebertraum in den Wort nimmst, ja, in den Mund nimmst, dann fällt mir nur das Spiel hier dazu ein. Ich wusste vorher von Indica und dachte auch, es wäre ein Horrorspiel. Ja, absolut. Und deswegen habe ich es, glaube ich, so lange nicht gespielt. Und jetzt habe ich das aber angefangen und wir haben das auch im Koop quasi gespielt, auch zu zweit.
Cool.
Und das quasi gemeinsam erlebt. Und das war von Anfang bis Ende eine spirituelle Erfahrung, sage ich mal.
Passt sehr gut, ja.
Eine absolut spirituelle Erfahrung. Ja, das Spiel ist von Oddmeter, die haben Das ist quasi das Erstlingswerk aus dem, von einem russischen Studio. Ja, die sind quasi während des Krieges sind die geflohen nach, ich glaube, Kasachstan, haben dieses Spiel dann weitergemacht. Und ja, was soll ich sagen? Du spielst Indica, ja, das ist quasi eine Nonne, beziehungsweise eine junge Frau, die quasi ins Kloster kam. Warum und weshalb findet man während der Geschichte des Spiels raus. Und also, ich muss mich zügeln, da jetzt nicht zu doll zu schwärmen und alles zu erzählen, was dieses Spiel zu bieten hat, wirklich. Weil das ist, das, dieses Spiel, wenn du, stell dir vor, du hast einen Topf, in dem alle Gameplay-Ideen und alle narrativen Ideen und Sounddesigns und Grafikstile und Perspektiven, die Videospiele zu bieten haben, ja, wirfst sie da rein. Und dann hast du die Entwickler und die greifen da rein eine Handvoll und sagen sich, ja, das nehmen wir. Und dann nehmen die nochmal eine Handvoll und sagen, ja, du hast in diesem Spiel, ich glaube, jede einzelne Perspektive, die es in Videospielen gibt, hast du da. Du hast Top-Down, du hast 2D, du hast First-Person, du hast Third-Person, du hast Seitenansicht, also du hast alles, ja. Es ist traumhaft. So, und dann hast du Gameplay-Ideen, die du aus anderen Spielen kennst, ja. Wundervoll eingearbeitet in dieses Spiel, teilweise nur für 30 Sekunden. Es wirkt wie eine Hommage an Gameplay-Ideen, wirklich wie eine Zusammenstellung aus, ich hätte ja eigentlich mal Bock, diese Gameplay-Idee zu benutzen für ein Spiel. Ja, machen wir einfach, ja. Und das aber auch noch, das noch mal 10-mal, ja. Um das mal kurz runterzubrechen, du läufst quasi am Anfang in Third Person mit dieser Nonne durch ein Kloster durch, ja. Mhm. Man merkt das so ein bisschen, die Indica wird in diesem Kloster nicht so richtig akzeptiert, von den anderen Nonnen wird so ein bisschen, ja, gemobbt, könnte man fast schon sagen, ja. Du läufst also durch und sollst erstmal Kartoffeln holen, ja. Und es dauert erstmal wirklich lange. Ja, du läufst da wirklich erstmal 5 bis 10 Minuten, bis du an diesem Kartoffelhaus ankommst. Dann bekommst du diesen Kartoffeleimer in die Hand gedrückt und wirst quasi, dir wird die Tür einfach direkt vor dem Kopf zugemacht, ja, mit dir wird nicht gesprochen. Also man merkt schon ein bisschen, das ist alles ein bisschen beklemmend, ja. Und dann läufst du zurück und irgendwann fängt das an, irgendwann spricht eine Stimme mit dir, ja. Und das ist der Teufel, ja. Du hast quasi den Teufel auf deiner rechten Schulter sitzen und dieser Sprecher, wirklich, den muss man erlebt haben, ja. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Es ist tatsächlich ein recht bekannter Schauspieler, ja, der auch schon in anderen Videospielen sein Unwesen getrieben hat. Und dieser Teufel, ja, es ist eigentlich in-game, ja, soll es eine beklemmende Atmosphäre darstellen, ja, und immer wenn er zu dir spricht, passiert quasi irgendwas, ja. Und die Musik ist so ein bisschen verzerrt, also es ist alles ganz unangenehm, aber es fühlt sich wie eine Belohnung an, weil dieser Sprecher so unfassbar gut spricht. Mhm. Ja. Und dieser Sprecher, dieser Teufel versucht dir dann immer Sachen einzureden, ja. Und dir alles so ein bisschen durch, ne, dein komplettes Wesen so ein bisschen ins, also es fällt mir schwer, Worte dafür zu finden, ja. Du versuchst eben in diesem Spiel, bestreitest du quasi eine Reise der Selbstfindung, könnte man sagen. Ja, es geht so ein bisschen um Machtmissbrauch. Um Religionskritik geht es auch viel, ja.
Passend, ja.
Tatsächlich, also es ist wohl auch eine Art und Weise, wie die Entwickler mit der Kritik an der russisch-orthodoxen Kirche umgehen, ja. Also, dann hast du teilweise Szenen aus der Vergangenheit von Indica und dann hast du eine wundervolle 2D-Optik, eine Pixel-Optik, in der du auf einmal Jump-and-Run-Kram machen musst, ja. Obwohl du eigentlich in einer 3D-Umgebung spielst, ja, in so einem 3D-Third-Person-Adventure, sage ich mal.
Ja, was ja sonst auch irgendwie in der Unreal Engine 5
ja. Also es sieht auch unheimlich toll aus, ne. Und dann läufst du da manchmal durch den Schnee, ja, durch Russland läufst du durch und dann fängt da ein Soundtrack an, den ich nur mit irgendwie The Messenger vergleichen würde, ja, mit so richtig schön Oldschool-Retro-Pixel-Musik, ja, die überhaupt nicht zum Spiel passt. Aber es passt dann im Endeffekt doch wieder, ja, weil dieses Spiel so absurd zusammengebaut wurde aus allen möglichen Gameplay und Grafik- und Perspektivaspekten, die Videospiele dir bieten können. Es ist fast auch wie so ein Liebesbrief an Videospiele selbst, ja. Und deswegen, das muss man unbedingt gespielt haben. Also das ist, wenn von der Liste, die ich bisher abgearbeitet habe, ist Indica 1, das würde ich wirklich uneingeschränkt jeder Person empfehlen, vor allem Leuten, die sich gerne mit Videospielen beschäftigen, außerhalb von dem reinen Spielen, ne? So dieses, ey, wie funktioniert Game Design, ne? Wie werden Spiele zusammengebaut und sowas. Dieses Spiel ist, ich muss kurz sagen, technisch ist das nicht einwandfrei, ja, da sind hier und da immer mal wieder ein paar Animationen, die komisch aussehen und sowas, aber ich finde, das macht überhaupt nichts aus, während du das spielst, weil diese Zwischensequenzen, ja, die Gameplay-Aspekte, diese Story, die erzählt wird, die ist so unfassbar gut. Ich sah wirklich, ich habe gestern Abend, war es, glaube ich, 30 Sekunden lang ein Close-up gehabt von einer russischen Nonne. Wirklich, du hast nur das Gesicht gesehen, wie sie gepfiffen hat. 30 Sekunden lang, und ich dachte mir, geil. Fantastisch. Oh, ist das gut gemacht, ja. Also wirklich, solche Momente hast du in dem Spiel, wo du wirklich denkst, meine Güte, da saß wirklich jemand und der liebt Videospiele, ja. Und der hat da ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
Zum ersten Mal bin ich ja aufmerksam geworden auf das Spiel über eine Folge von einem Insert Moin Gaming Podcast. Ja. Und ne, die haben auch absolut geschwärmt, ne, von diese Besonderheit, ne, dass das irgendwas einfach ein ganz besonderes Spiel ist. Und dann habe ich mal so reingeschaut, ne, und dann hatte ich ja irgendwann jetzt auch den neuen PC mit neuer Grafikkarte. Da sagte ich, okay, ich traue mich an Unreal Engine 5 mal ran. Dann habe ich sie auch gekauft. Ja. Aber lustigerweise, ich war noch nicht in der Stimmung, das zu spielen. Ja. Weil auch, wie du sagtest, ne, es ist so, oh, das sieht so krass aus, ne? Also genau. So die Bilder, ne, die sind so speziell. Da dachte ich, da muss ich das perfekte Mindset für haben. Ne? Ich will dem Spiel so offen wie möglich entgegentreten. Ja. Aber ich muss sagen, du hast es mir jetzt so schmackhaft gemacht. Ich verspreche dir, das werde ich dieses Jahr noch spielen.
Sehr gut. Also, was ich sagen kann, Indica ist nicht das, alles, was du erwartest von Indica, ist es nicht. Ja, weil es übertrifft das im Grunde genommen. Ja, also das, deswegen habe ich es auch so lange nicht gespielt, weil ich dachte, ne, es ist so ein bisschen, es hat so einen Horroraspekt, so eine, du läufst da halt durch und es hat so eine unangenehme Atmosphäre. Und da dachte ich auch, oh, da muss ich in der Stimmung für sein. Nee, fang einfach mit Indica an, das wird dich innerhalb der ersten 30 Minuten willst du nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Und wirklich traumhaft. Also da, wie gesagt, das war für mich eine spirituelle Erfahrung, dieses Spiel zu spielen. Ich habe seit langem nicht mehr so viel Spaß an einem Videospiel gehabt. Ne, es ist recht kurz, es geht ungefähr 4 bis 5 Stunden maximal. Aber das
reicht. Gute Länge.
Genau, perfekte Länge für so ein Spiel. Das endet auch an einem Punkt, wo du sagst, okay, das wurde nicht unnötig in die Länge gezogen, sondern das endet genau da, wo die Entwickler sagen, stopp. Hier ist die Geschichte zu Ende erzählt, ja. Es ist wirklich von Anfang bis Ende einwandfrei.
Genau. Der Publisher, sehe ich gerade, ist ja auch 11-Bit Studios.
Genau,
die haben so ein bisschen. Das sind die selbst ja auch Spiele machen und auch besondere Art der Narration auch mögen, ne? The Alters, auch so. Frostpunk.
Genau.
Also so interessante Arten und Weisen.
Ja.
Geschichten, vor allem auch immer so mit, wo es immer auch um irgendeine Art Dilemma auch geht.
Ne? Es ist so,
wo nichts ist, da gibt es kein Schwarz oder Weiß, ne?
Genau.
Es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Und
genau.
Das stelle ich mir hier auch vor, dass das hier sicherlich auch viel hergibt, auch auf dieser Ebene.
Auf jeden Fall, du kannst sehr viel drüber nachdenken, über die Entscheidungen der Person, die, ne, also es ist wirklich, es regt sehr zum Nachdenken an. Und macht einfach unheimlich viel Spaß. Ne? Und jedes Mal, wenn der Teufel zu dir spricht, denkst du, ja, gib mir mehr. Sprich bitte noch länger. Ja? Bitte rede mit mir. Es ist so, oh, es ist wirklich toll. Es ist wirklich fantastisch, ja. Aber, ne, um mal von einem Meisterwerk zum anderen zu kommen. Ja. Die Überleitung muss ich jetzt bringen, ja. Ich habe nur davon gehört, weil du mir auch schon davon vorgeschwärmt hast. Und es muss auf einem ähnlichen Level spielen. So wie du mir von diesem Spiel erzählt hast.
Oh ja.
Ja. Ja. Ja. Bitte erzähl mir doch was von Inspektor Schmidt.
Oh wow. Also natürlich, du hast gerade gesagt, man spielt etwas, weil man hören möchte, wie der zu dir spricht. Das ist hier ein bisschen auch so, denn Inspektor Schmidt, ich fange einfach mal vorne an. Es ist ein Spiel von den Active Fungus Studios und sie kommen aus München. Mhm. Also auch wieder europäisch. Jetzt habe ich also alle drei Spiele, die ich hier habe, aus Europa. Und Inspektor Schmidt ist ein Inspektor, der vom bayerischen Staatsministerium gesandt wird, um in einem bayerischen Dorf, ich glaube Wolpertshofen oder so, im Jahre 1876 einen Physikatsbericht zu erstellen. Das ist so, ein Physikatsbericht ist sowas, so ein bisschen die Lebensweise auf dem Dorf beschreiben, um halt so ein bisschen zu gucken, wie ist da die Situation, läuft da alles gut, ne, damit das Ministerium Bescheid weiß, auch okay, auf unseren Dörfern hier im guten Freistaat Bayern läuft alles so, wie es soll. Und dann passiert aber ein Mord in diesem Dorf. Und wir sind ja da als Abgesandter, ne, vom Staatsministerium, sowas wie die oberste Instanz, und werden dann zum Detektiv und sollen jetzt in diesem Mordfall ermitteln. Und ja, es spielt in Bayern. Und das Besondere an diesem Spiel ist, es hat auch eine komplett bayerische Sprachausgabe.
Geil.
Oh. Das ist schon ein absoluter Knaller. Ich meine, ich bin offensichtlich zugezogen nach Bayern und bin mit der Sprache nicht so firm und habe dann auch so eine Art humoristisches Interesse an der Sprache. Und es ist einfach wunderbar, wie das umgesetzt wird. Diese Atmosphäre, wie man durch dieses Dorf läuft. Übrigens auch in relativ, also es ist irgendwie relativ hübsch gestaltet, ne? Man läuft da so in Third Person, läuft man da rum, ne? Wir haben ja hier auch immer so ein bisschen Gameplay, was man da sieht, da kann man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Man sieht dann also diese hübschen bayerischen Dörfer und dann, aber der, warum man das Spiel eigentlich spielt, ist eben der ganze Fall, die Ermittlung und eben die Gespräche, die man hier führt, im wunderbarsten Bayerisch. Es gibt übrigens in dem ersten Teil hier, ne, A Bavarian Tale, gibt es übrigens noch die Sprachoption, also es gibt Boerisch und Bavarian English.
Oh, wow.
Und es heißt wirklich Bavarian English. Und ich habe das gestern nochmal so ein bisschen angemacht und angehört. Es ist das Beste. Es ist, ich weiß nicht, ob es sogar nicht vielleicht sogar noch besser ist als auf Boerisch. Und es hat mir also unheimlich viel Spaß gemacht, weil die Atmosphäre ist gut. Dann könnte man sich so ein bisschen vorstellen, dass der Inspektor Schmidt vielleicht ein ausländischer Gast ist und sie versuchen, sich irgendwie auf Englisch durchzuschlagen. Es war ganz wunderbar. Aber es hat eben auch interessantes Gameplay in gewisser Weise. Ne? Also erstmal für so Detektiv- und Ermittlungssachen bin ich auch immer zu haben. Mhm. Also gib mir irgendeinen Kriminalfall, den ich lösen soll. Vor allem auch, das ist im Grunde eine Art kleines Open-World-Spiel. Ja? Das heißt, ich bin in diesem Dorf und kann mich da relativ frei bewegen und soll Beweisstücke sammeln. Ich muss Spuren finden, ich muss Leute befragen. Und dazu hat man dann auch noch so eine gewisse Art RPG-Elemente. Also man hat so Skills, ja, also so Intuition, Charme, Bauchgefühl. Und in Gesprächen, um dann irgendwas rauszufinden oder auch um irgendwelche Spuren zu finden, hat man dann auch tatsächlich so Skill-Checks wie in einem Rollenspiel. Ne, da würfelt man dann wirklich mit einem W20 und muss dann da bestimmte Werte eben, also hoch genug würfeln und kann das dann mit seinen Skills, kann man dann Fehlwürfe ausgleichen und so.
Es klingt, als wäre es ein bayerisches Baldur's Gate. Ich bin durchaus interessiert.
Ja, ja. Nennen wir es ein bayerisches Baldur's Gate. Es ist sicherlich ähnlich hochwertig gemacht. Man hat natürlich keine Gruppe. Man ist immer alleine unterwegs, nämlich der Valentin. Valentin Schmidt heißt der Gute. Und wir reden jetzt hier viel über Meisterwerk und so. Es ist natürlich ein mit kleinen Mitteln gemachtes Spiel. Ja, also dieses Studio, das sind wenige Leute. Ich glaube, die arbeiten viel auch hier mit der deutschen Games-Förderung. Ne? Also wenn die nicht da ein bisschen Geld bekommen würden, könnten die das gar nicht machen. Ja. Ne? Aber was halt, warum ich trotzdem sage, dass das spielenswert und cool ist, ist A, wann hat man schon mal ein Spiel, was quasi in Deutschland spielt? Man war schon wirklich an vielen Orten auf der Welt in Spielen. Aber wann ist man mal wirklich sozusagen in heimischen Gefilden unterwegs? Das ist einfach ganz fantastisch. Und es ist mit so viel Charme gemacht. Sie wissen, sie können hier nicht ein absolutes Banger-Spiel machen. Die Steuerung ist holprig. Es gibt da auch so ein paar Kampfszenen, die sind super, super seltsam, aber dafür mit einer lustigen Slapstick-Musik untermalt und so. Das macht's dann denkt man sich direkt, ja, spielt sich zwar irgendwie gerade scheiße, aber Spaß habe ich trotzdem, weil es unheimlich witzig ist. Und ne, man löst da eben diesen Fall. Und es gibt sogar einen zweiten Teil.
Oh. Okay.
Den habe ich nämlich, lustigerweise wollte ich eigentlich über den zweiten Teil reden, jetzt habe ich ganz viel über den ersten Teil gesprochen. Also wir haben dann den ersten Teil irgendwann, den Mordfall da gelöst und so. Das heißt also, der gute Inspektor Schmidt hat erstmal sich Urlaub verdient. Ne, und wo kann man dann gut Urlaub machen? Natürlich an der Nordsee.
Selbstverständlich.
Ne? Ja. Na, wenn man da, das ist in Bayern, dann will man ja auch vielleicht mal an die See. Und das heißt, der zweite Teil, The Ebbing heißt der.
Oh ja.
Findet dann dort statt. Ne? Das heißt, wir kommen dann da werden dann noch von einer Fähre, also wir sind auf so einer Insel, so einer Nordseeinsel, glaube ich, sind wir unterwegs. Ich weiß, hab den Namen leider vergessen, ich kenne mich da nicht so gut aus. Wir kommen da gerade mit der Fähre an und werden dann da abgeholt, in unser Gasthaus gebracht, lernen da von einem begeisterten Besitzer des Gasthaus was über Telegrafentechnik. Ne? Wir sind natürlich hier auch wieder im Jahr 1876, wahrscheinlich vielleicht auch 1877, ich weiß nicht, wie weit es hinter dem ersten Teil spielt. Da kriegen wir ganz viel schon mal so ein bisschen das Setting eingeführt. Ne? Der Style ist natürlich da im hohen Norden natürlich ganz anders als jetzt da im bayerischen Dorf. Das haben sie sehr schön rübergebracht. Auch eine sehr schöne Soundkulisse mit Möwen und so. Das ist schon irgendwie sehr charmant gemacht. Und natürlich der wunderbare norddeutsche Dialekt, den Leute schön dort haben. Ne? Im ersten Teil hatten wir Bohrisch. Hier haben wir dann schön den norddeutschen Dialekt, der wirklich. Also die Sprecher geben sich allesamt in diesem Spiel unheimlich viel Mühe und es ist vielleicht ein bisschen weniger holprig vom Gameplay als der erste Teil, aber immer noch so, dass man sagt, ja, man spielt das jetzt nicht, weil das die beste Steuerung auf diesem Planeten hat. Warum spielen wir es überhaupt? Wir hatten ja im ersten Fall die irgendwie so groß ermittelt. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben auch diverse Fälle im Norden zu machen. Aber ich möchte da gar nicht groß spoilen, aber ich sag mal so, blutig wird's auch hier und interessant rauszufinden, was da abgeht. Die sind auch interessant verworren zum Teil. Das hat mir auch also großen Spaß gemacht, diese Fälle aufzulösen. Und ich kann dir auf jeden Fall mal ins Herz legen, mal reinzuspielen. Man muss das vielleicht nicht durchspielen, wenn man da jetzt nicht die größte Leidenschaft dafür hat, sich da so ein bisschen durchzurätseln. Aber mal zu erleben, wie das so ist, wenn Deutsche aus München ein Spiel über Deutschland machen, das ist schon irgendwie was Besonderes. Und das hat man einfach nicht sehr oft. Und deswegen ist es für mich ein Geheimtipp, weil das hat definitiv nicht viel Aufmerksamkeit bekommen bisher.
Du hast mir durch diese Erklärung jetzt, Inspektor Schmidt hat jetzt inzwischen eine ähnliche Mystik wie Sherlock Holmes bei mir. Finde ich. Das ist so ein bisschen, das ist wirklich, wirklich so ein Hochbegabter inzwischen bei mir in meinem Kopf. Also ich möchte unbedingt in der Rolle von Inspektor Schmidt Mordfälle lösen oder was auch immer in diesem Spiel passiert. Ich hab Bock. Doch, das freut mich.
Sie haben leider auch noch sowas wie Crafting reingebracht und so. Das hätten sie alles lieber nicht machen sollen. Ja. Es gibt auch Stealth-Passagen, hätten sie auch lieber nicht gemacht. Ja. Das ist alles nicht wirklich gelungen. Ja. Ich habe da lustigerweise jetzt auch die Tage eine Umfrage bei denen mitgemacht, wo ich genau denen das gesagt habe. Niemand spielt das, weil man das Stealthen da geil findet oder weil das Craften geil ist. Man spielt das, weil die Atmosphäre toll ist, weil die Dialoge toll sind. Und auch, wie das geschrieben ist, ist einfach mit so viel Herz und das allein deshalb ist es, weil kann ich über jedes schlechte Gameplay hinwegsehen.
Fantastisch. Das hört sich wirklich großartig an.
Ja, lustigerweise am Anfang hieß das Spiel gar nicht Inspektor Schmidt, A Bavarian Tale. Als ich es gekauft habe, hieß es noch totgeschwiegen, A Bavarian Tale. Ich glaube, sie haben dann aber festgestellt, dass wenn man da so ein bisschen was drum aufbauen will, ist totgeschwiegen kein guter Name.
Ja, fair. Ja.
Aber das ist halt cool, weil das ist ein kleines Studio, die lernen halt, ne, das ist halt im besten Sinne Indie, ne? Die
total.
Die dürfen halt ihre Erfahrungen machen und man lernt halt dazu. Und das merkt man auch tatsächlich in The Ebbing, ne? Das ist schon sehr viel weiter als das Bavarian Tale.
Ja.
Auch wie sie es spielt und wie sie es anfühlt. Deswegen Es gab auch eine Umfrage, dass man sich wünschen kann, wo das nächste Spiel von denen spielen soll. Ich habe mir das Ruhrgebiet gewünscht.
Oh, spannend. Oh, die haben auch, ich wollte gerade sagen, willst du dir einen Ort in Deutschland aussuchen, die auch einen sehr prägnanten Dialekt haben. Ne? Du willst ja, genau deswegen will man das ja, glaube ich, man will das Spiel ja hören.
Exakt.
Auch. Und oh, das finde ich spannend. Doch, ja, den würde ich mir gerne anhören.
Ja. Also der Ruhrgebiet, gerne auch was Ostdeutschland mal. Oder mal so Schwaben oder Baden oder so. Ne?
Oh, da hätte ich richtig Bock. Das wäre ja traumhaft hier unten. Oh, ja, bitte. Ja.
Also ich hoffe einfach, dass die noch lange Spiele machen können. Ja. Dafür bräuchten sie aber, glaube ich, wenn man ganz ehrlich sein muss, ein bisschen mehr nach Erfolg. Also die Spiele haben ganz wenig Rezensionen nur auf Steam. Ja. Ich habe natürlich jeweils immer eine positive hinterlassen. Und na gut, dass wir jetzt hier ja auch ein Millionenpublikum erreichen. So. Wir sind übrigens schon 55 Minuten drin.
Ja, gut, wir wollten eigentlich nur 30 Minuten über Videospiele sprechen. Gut, so ist das nun mal, wenn wir anfangen.
Wer konnte ahnen, dass wenn wir beide über Videospiele sprechen, dass wir uns wir uns nicht so gut an solche engen Zeitvorgaben halten können. Jetzt ist es so, wie es ist.
Jetzt ist
das Denn so. Wir haben immer noch eins.
Ja.
Wir sind ja eigentlich beide schon unsere drei. Wir haben jetzt natürlich jeder drei Spiele, die man so schön alleine oder natürlich auch irgendwie im Koop, wenn man sich da zu zweit vor die Kiste setzt, spielen kann. Aber eigentlich wäre es doch auch nett, wenn man so für die Weihnachtszeit so was richtig schön Besinnliches, Gemütliches für eine schöne Koop-Runde spielen könnte. Fällt dir da was ein, Team?
Mir fällt einiges ein, aber das nicht unbedingt das, auf was wir hinaus wollen.
Ach so.
Nein, also okay. Besinnlich definitiv. Koop traumhaft in dem Spiel. Ja. Also, wann haben wir dieses Spiel entdeckt? Ich glaube, es war letztes Jahr, ne? 2024.
Ja, die Demo, genau.
Die Demo. Bei einem klassischen Steam Next Festival, glaube ich, haben wir eine Demo gefunden von einem klassischen, wie soll ich sagen, Präzisionsplattformer nennt man dieses Genre, glaube ich, ja. Also, es ist ein 2D Jump-and-Run-Spiel, ja, das einfach erstmal sehr unbeeindruckend aussieht, finde ich, ne? Das ist, du
ganz
hast
schlicht,
einfach, ganz schlicht, du hast einfach da zwei Charakter, die halt über irgendwelchen Kram drüber springen. Und, das Spiel hieß damals noch Brave Cave, scheinbar gab es da mit irgendwelche Urheberrechtsprobleme.
Ja, ich glaube, sie haben gesagt, sie haben Angst, dass es welche gibt.
Ja,
ich weiß jetzt gar nicht, welche Marke sie sich da genau beziehen, aber sie haben sind sie auf Nummer sicher gegangen und haben es dann umbenannt.
Ja. Genau, es heißt nämlich jetzt Brave Escape. Ja. Jeder, der das jetzt im Moment hört, bitte direkt kaufen, ja, weil dieses Spiel ist wirklich ein absolutes Koop-Meisterwerk, würde ich behaupten. Und jetzt aber kurzer Disclaimer, es ist wirklich herausfordernd, ja. Es ist wirklich, es ist wirklich sehr schwer. Es ist einfach ein 2D-Präzisionsplattformer. Das heißt, man muss wirklich sehr präzise springen. Man hat noch andere Fähigkeiten, ne?
Vielleicht sollten wir erstmal kurz erzählen, was macht man in diesem Spiel?
Genau.
Was ist da los?
Genau, also, was macht man in diesem Spiel? Du hast zwei Charakter, du hast einmal einen, ich habe schon wieder die Namen vergessen der beiden, aber du hast einen Cowboy und du hast einen Roboter. Ja, das sind die beiden. Das ist das dynamische Duo.
Der Cowboy Spiel. Heißt Colin und der Roboter heißt Floyd.
So, sehr gut. Ich bin sehr dankbar, dass du den Roboter spielst. Ja. Es tut mir aber auch ein bisschen leid, weil der muss immer die Drecksarbeit machen, ja, in diesem Spiel. Aber genau, man hat quasi ein Level, ein klassisches Level, von links nach rechts musst du laufen oder springen und du musst quasi ans Ziel kommen, ja, an die Flagge am Ende. Und wie kommt man da durch? So, du hast diesen Colin, den Cowboy, ja, der kann ein Seil an Klippen hängen, ja. An diesem Seil kannst du dich dann quasi dranhängen und weiterspringen. Das Seil muss aber immer mitgenommen werden. Das heißt, ne, man muss schon ein bisschen vorausplanen, dass quasi Floyd dann vielleicht irgendwo hinspringt, wo er dem Colin dann wieder zurückhelfen kann, ja. Weil das Seil kann dann der Cowboy, der Colin kann das natürlich nicht nutzen. Weil er wieder hochklettern muss und das einsammeln muss. So. Was aber Floyd ganz gut kann, ne, der kann grundsätzlich erstmal ein Sprungbrett machen. Ja. um den Floyd quasi irgendwo hinzuschicken. Ja?
Genau, also klassisch ist, ne, genau. ich booste den Colin hoch, dann ist der an der Klippe, dann lässt der ein Seil runter und ich kann an dem Seil hochklettern und dann sind wir beide oben.
Genau.
Das ist so quasi Level 1.
Genau, im Grunde genommen richtig. Das, mehr ist das am Anfang nicht, genau. Das wird gegen, also je weiter man das spielt, desto komplizierter wird das, weil also an Collins Fähigkeiten ändert sich nichts. Ne? Der hat immer sein Seil, der macht immer den gleichen Kram. Floyd hingegen.
Ja, in jeder Welt.
In jeder Welt, genau.
Hat ne? der Floyd nämlich noch so eine besondere Fähigkeit.
Genau.
Ja, also dann hat er in der einen Welt hat er dann so einen Enterhaken, ne, da kann man sich dann so an so Haken machen und dann ist er quasi eine Plattform, die dann Colin wieder nutzen kann, um sich da drauf zu stellen. In einer anderen Welt hat er so eine Einfrierpistole, da kann er dann so Lava-Dinger einfrieren, die man dann zum auch wieder als Plattform verwenden kann. Und das ist macht es sehr abwechslungsreich und herausfordernd natürlich. Ja. Das heißt, man muss sich immer einstellen, wie nutzt man jetzt die Fähigkeiten der beiden Charaktere gewinnbringend und eben auch immer mit Timing. Ne? Also das ist, man wird oft scheitern bei den Levels, aber dann das Tollste an diesem Spiel ist, finde ich immer, wenn man es dann schafft, so sich in der perfekt synchronisiert da im Rhythmus zu bewegen, jedes Hindernis so richtig bewegt. Das fühlt sich an wie so ein ganz geschmeidiger Tanz.
Total,
also mein Hochzeitstanz, der hat nicht so rhythmisch und geschmeidig trotz allem Üben funktioniert, wie wir manche Levels hier gemeistert haben in diesem Spiel.
Also, ja.
Es ist wirklich gut und wir haben da ja auch so ein paar Clips, ne? Sieht man ja dann vielleicht auch jetzt im Hintergrund.
Ja.
Ne? Es ist einfach ganz, es ganz ist, wunderbar.
Ja.
Man muss da drauf gefasst sein. Vielleicht braucht man 100 Versuche manchmal für ein Level. Vielleicht auch mehr, weil es ist schwer.
Ja.
Aber es ist dieses Gefühl, es gemeinsam geschafft zu haben, finde ich, das ist etwas, was mich so erfüllt und mir so viel Freude macht, dass ich mich schon wieder auf die nächste Session auch freue. Wir haben es ja auch noch immer nicht durch, muss man sagen. Ne? Wir haben jetzt schon, ich guck mal kurz hier rein, wir haben es schon 12 Stunden gespielt und ich glaube, wir sind knapp über der Hälfte.
Ungefähr, ja.
Weil es ist wahnsinnig, wahnsinnig herausfordernd, aber eben es spielt sich gut. Steuerung ist nicht, also die ist ziemlich gut. Manchmal hat man das Gefühl, dass Hitboxen nicht ganz optimal sind, aber das ist zu vernachlässigen. Also ist es wirklich so, dass man genau analysieren kann, woran es gelegen hat. Woran hat es hier gelegen? das kann man eigentlich fast immer beantworten. Und deswegen ist es trotzdem fair, ne, bei allem Anspruch. Und was cool ist, als wir es gekauft haben, da musste man noch 2 Exemplare haben, um es im Koop zu spielen. Mhm. Mittlerweile gibt es einen Friends Pass. Das heißt, man braucht nur noch ein Exemplar und kann dann jemanden über den Friends Pass einladen, es im Koop zu spielen, sodass sich dann der Preis quasi halbiert hat. Also es kostet nämlich 18,50 €. Es ist also einigermaßen teuer, wenn man so will, für diese Art Spiel.
Ja.
Aber ich würde sagen, es ist jeden Euro wert, wenn ich
absolut ganz ehrlich bin. Absolut. Das ist wirklich, ne, wie du schon gesagt hast, das ist, man wird irgendwann zu einer Person, ne, weil man hat wirklich das Gefühl, obwohl man natürlich so ein bisschen Delay hat, manchmal eine Person hostet das natürlich, ja. Aber man, irgendwann springen die Charakter gleichzeitig, ja, weil du das so oft, du setzt so oft zurück, du probierst das so oft, dass sich irgendwann das Muscle Memory der beiden Personen synchronisiert, ja. Und das ist wirklich, also die Lernkurve in dem Spiel ist unheimlich toll, finde ich. Ne? Auch, klar, man probiert das manchmal 100 Mal, ja. Aber dann, ne, manchmal sind es doch ganz, ganz feine Stellschrauben, die du änderst, ja. An der Plattform springt man eine halbe Sekunde schneller oder sowas, ja. Und dann wird das immer präziser und immer präziser, bis du es am Ende geschafft hast.
Vor allem mit jeder Iteration, die man da macht.
Ja.
Ne? Erinnerst du dich, wenn wir da so diese Levels, die so, wo man so auf Zeit vor was flüchten muss,
Ja.
Und dann, wie wir dann so am Anfang, na, okay, das erste Hindernis ist schon holprig, dann verkackt man irgendwo am Ende und wie flowig der Anfang dann immer ist, wo man dann genau wie du sagst, ne, jetzt haben wir wieder eine halbe Sekunde gespart.
Genau,
Weil man quasi schon offscreen springen kann, weil man genau weiß, da drücke ich das und dieses, das ist das Muscle-Memory-Gefühl. Das habe ich selten in einem Spiel so stark gehabt wie hier.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist wirklich. Ja, ist schwer zu beschreiben. Man muss das, glaube ich, selber mal gespielt haben, um das zu merken. Aber man merkt das am Anfang noch nicht. Ich finde, das kommt erst rein, wenn man es eine Weile gespielt hat, weil am Anfang, ich will nicht sagen, dass es am Anfang leicht ist, ne, aber diese Art von Muscle Memory, die du entwickeln musst für dieses Spiel, das kommt erst, sobald du an Stellen kommst, in denen es herausfordernd wird, ne, sobald du tatsächlich dich umstellen musst und sagen musst, okay, wir müssen hier jetzt gleichzeitig darüber springen, ja, und dann probierst du es halt 20 Mal und irgendwann entwickelt sich dieses Gefühl.
Ja.
Und ja, vielleicht ist es nicht für jeden Spieler, für jede Spielerin was, ja.
Sicherlich nicht, nee.
Genau. Aber für Menschen, die wirklich Bock auf gemeinsamen Plattformkram haben, ja, vielleicht für Leute, die sowas wie Celeste gut finden, ja, zum Beispiel. Ja. Oder wir hatten ja auch hier, wie hieß das, Brad und Fred, ja, dieses Pinguin-Spiel, wo du angekettet bist.
Auch sehr geil.
Für Leute, die das zusammengespielt haben, ist Brave Escape wirklich traumhaft.
Ja. Absolut. Es ist irgendwie so miteinander wachsen an den Herausforderungen.
Genau.
Das ist halt irgendwie cool.
Ja,
und genau. Hat auch auf jeden Fall sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen hier noch so als Special Mention am Ende.
Genau, genau.
Und ja, Ende können wir vielleicht auch jetzt mal zum Ende kommen. Ne? Also
ja,
ich meine, wir sind jetzt hier über eine Stunde drin.
Ja, gut.
Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht.
Es war traumhaft, ja.
Ich höchstwahrscheinlich hat niemand jetzt überhaupt so lange durchgehalten und es hört das jetzt noch. Deswegen können wir eigentlich uns ganz entspannt jetzt verabschieden und eine schöne Weihnachtszeit wünschen.
So,
und vielleicht, vielleicht können wir gleich noch eine Runde Brave Escape.
Durchaus. Ich hätte Bock.
Dann danke ich dir, Tibi, und macht's gut.
Tschüssi.